Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Vielleicht erinnert ihr euch noch an uns. Wir sind zwei gut aussehende Filmfans, die einmal behauptet haben, jeden Donnerstag neue Episoden zu veröffentlichen. Aber sei es drum, wir haben den Nope-Tober getauften Monat hinter uns gelassen und sind zurück. Wie immer erzählen wir, was wir Aktuelles gesehen haben und was sich davon auch wirklich lohnt. Bei den aktuellen Filmneuigkeiten dreht sich diese Woche alles um Personalfragen und unsere Trailerabteilung platzt erneut aus allen Nähten. Wir geben unser Bestes, um pünktlich und unterhaltsam durchzukommen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
So klang das, richtig.
Totgeglaubte leben länger oder so, weiß ich nicht, ob das so hinkommt. Ja, wir sind zurück in, eigentlich hat sich nichts geändert, oder? Die alte Besetzung.
Ja, denke auch. Oder?
Das heißt, nur der Vollständigkeit kalt halber, weil könnte ja sein, dass man es vergessen hat über die letzten, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt genau waren, 4 Wochen. Mein Name ist Alex, hallo, und die attraktive Stimme mir gegenüber, die gehört Ronny.
Hi. Danke für diese überaus charmante Anmoderation, Alex. Du hast es nicht verlernt.
Scheiße, nee, das Einzige, was mir eingefallen ist, ist gekonnt, aber das ist ein bisschen unangemessen jetzt.
2022, Alex, das ist unser Raketenstartjahr, ne? Das ist, wo wir, was, 7
Warte, dann habe ich noch einen flachen. Folgen es geht doch um Qualität, nicht um Quantität.
Das stimmt allerdings, ja. Zur Not immer das, Alex.
Ja, es ist halt manchmal nicht zu ändern, ne? Das Leben nimmt keine Rücksicht, auch nicht auf den besten Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
Ja, und wir haben jetzt quasi den Oktober zum Noptober umfindet, okay. Weil erst warst du ein bisschen kränklich, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja auch noch ein paar private Sachen. Bin gerade in einem Jobwechsel, mache hier gerade ein bisschen meinen YouTube-Kanal, wo ich hier einmal durchkehre. Ja, auch da möchte ich ein bisschen Werbung machen, ne?
Ja.
Wer mir folgt oder folgen möchte, ab diesem Wochenende jede Woche eine neue Folge.
Ja. Hashtag? Nee.
Ad? Nee, Hashtag was? Gibt's nicht. Einfach meinem Namen folgen, meinem Tag und dann kommt man dann schon irgendwie hin.
Nice.
Aber führt auch dazu, dass ich fast schon wieder Urlaub vom Urlaub brauche, Alex. Wie sieht's denn bei dir aus?
Hat jemand Urlaub gesagt?
Gerne.
Geht natürlich immer, ja. Aber ich meine, wir sind ja jetzt hier quasi schon im Endspurt des Jahres irgendwie gefühlt, weil ich hatte geguckt, es ist ja nur noch November, ja, da gehst du vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Der Dezember ist ja quasi schon so nur noch auf einer Arschbacke abgerissen gefühlt. Und dann geht's auch direkt in die in den Weihnachtsurlaub. Also bei mir zumindest.
Ich gucke gerade aus dem Fenster, irgendwie passt das alles nicht zusammen, was du sagst. Ich habe hier 24 Grad und Sonnenschein und du redest von Weihnachten,
Tat.
Alex.
So sieht es bei uns auch aus. Und wir haben offiziell ja heute den 1. November, ne? Macht halt keinen Sinn, ne? Bestes Motorradwetter übrigens.
Oh ja, stimmt.
Um hier den Nebencontent noch zu erwähnen.
Stimmt, ja. Schön, dass man kein Saisonkennzeichen genommen hat. Glückwunsch an alle.
Ja.
Insider für die gerade total abgehängt sind.
Genau, ja, oder es, man legt es halt bis auf in den November. Früher haben dich alle dabei belächelt, heutzutage fährst du halt bei 24 Grad Sonnenschein die Serpentine runter.
Für die Alex und mir nicht auf Instagram folgen, wir sind beide jetzt auch zweirädrig motorisiert unterwegs. Wir brauchen eigentlich mal noch so eine Lederkutte, Alex, mit so einem Logo. Obwohl, wir haben ja schon eins.
So ein Insert-Logo.
Mit dem Insert-Logo, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben die Straßen unsicher, das wäre doch cool.
Können wir mal in die AI kippen? Das Insert-Logo und gucken, ob sie das irgendwie Hells Angelisiert kriegen.
Ich wollte gerade sagen, Insert, automatisch. Skeletonschädel, Drachen, Feuer, Runenschrift. So, go for it.
Genau.
Ja,
ja,
so.
Aber du hast es im Intro tatsächlich angeteasert. Wir haben natürlich jetzt es 3-4 Wochen schleifen lassen. Newsmäßig fand ich, hielt es sich fast in Grenzen.
Das
aber
war okay, zumindest was unseren Horizont angeht.
Also
ja.
Es gab das ein oder andere dicke Ding, da reden wir auch drüber natürlich.
Mhm.
Aber bei den Trailern, mein lieber Schwan, da mussten wir hier schon
die Creme de la Creme jetzt raussuchen.
Relativ krasse Gesichtskontrolle war das hier, ja, um in die Folge zu kommen tatsächlich.
Ja, wie ein Türsteher mussten wir da schon echt hart aussortieren. Das hieß aber auch, 4 Wochen hatten wir jetzt Zeit, beziehungsweise 4 Wochen war jetzt Auszeit. Und da sind ja trotzdem auch viele neue Serien gekommen, auch viele Filme und Serien sind aber quasi schon wieder an uns vorbeigerauscht. Zum Beispiel, in der letzten Folge habe ich noch die Halbzeitanalyse gemacht, House of the Dragon, Rings of Power, mittlerweile beides abgeschlossen, sprechen wir vielleicht nochmal in den kommenden Folgen darüber.
Sehr gerne.
Endor läuft gerade, wo ich nur beide Däumchen bis jetzt nach oben strecken kann. Mhm, auch da bin ich
da
sehr
ist aber
begeistert.
Noch ein bisschen Holz zu gehen, ne? Das sind ja etliche Folgen noch, ne?
Also, wir waren jetzt bei Folge 8, also 4
also
kommen
12
noch.
12 sind's, oder?
Genau. 12 sind's insgesamt, genau, 4 kommen noch. Und dann habe ich zeitgleich auch noch, ich hasse den englischen Originaltitel, die Peripheral habe ich angefangen.
Oh, The Peripheral.
Ja. Peripherie.
Soll ja, also kommt ja besser weg, als ich befürchtet hatte, muss ich gestehen.
Naja, Chloe Grace Bonus ist schon mal mit dabei und ich muss sagen, ja, es ist bis jetzt solide, würde ich sagen. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Oh, da war aber kein Bock solide. Also es war kein Bock davor.
Ja, das kommt noch drauf an. Zwei Folgen sind jetzt raus. Ich glaube, letzten Donnerstag
kam
gar keine.
Ja, dann lassen wir dich erstmal, no pressure, wir lassen dich erstmal fertig gucken und dann können wir nochmal drüber sprechen.
Genau. Und ja, bei den Filmen war im Oktober ja jetzt auch viel los, ne? Was wir jetzt quasi nicht ankündigen konnten, weil wir nicht gesendet haben. Woman King, Vesper, was gab's noch? Catherine Called Birdie, da habe ich ja die Instagram-Review geschrieben. Halloween Ends, Triangle of Sadness. Black Adam kam jetzt.
Black Adam!
Der kommt auch nicht.
Bester Superheldenfilm aller Zeiten.
Alten.
The DC Hierarchy is about to change.
Das war ein Triggerwort. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet.
Ah, hör auf. Ja, alles gut.
See How They Run kam in die Kinos. Bodies, Bodies, Bodies. Und jetzt zum Schluss zum Beispiel auch im Westen nichts Neues. Der war jetzt auch schon von meiner Watchlist abgehakt. Da spreche ich vielleicht auch nochmal irgendwann drüber.
Seichte Kost also.
Seichte Kost, viel dabei. Und jetzt die Frage, Alex, an dich. Was hast du denn jetzt geguckt und vielleicht auch in dieser Folge mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht, hatten wir tatsächlich länger nicht.
Oder wie viel hast du überhaupt? Muss ich dich wieder löffeln?
Ach so, vielleicht, ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht willst du einmal anfangen oder so?
Das kann ich machen.
Möchtest du mich wieder sandwichen?
Also du hast eins dabei, ja?
Ich habe eins dabei quasi, genau.
Okay, ich habe zwei Sachen dabei.
Nice.
Die ich quasi so ein bisschen in den Ring stellen würde, weil sie für mich so vom Unterhaltungswert hätten oder ja, gegeneinander antreten können.
Oh,
aber beide eigentlich nichts gemeinsam haben.
Wow,
ja.
Okay.
Oh, yeah. So, ich fange mit dem ersten an, was ich mitgebracht habe hier in unserer Review-Sektion. Aber das musst du eigentlich sagen, oder? Sonst sind wir gar nicht offiziell.
Ruckzuck Review, Baby.
Ah, vielen Dank, jetzt ist es offiziell. Yes. Das erste, was ich mitgebracht habe, und ich glaube, das hast du auch schon von deiner Watchlist abgestrichen, ist Bullet Train.
Oh my, ja. Auf jeden Fall.
Kam am 4.8. in die Kinos, mittlerweile im VOD erhältlich. Film von David Leitch, ja, und der hat's ja, also mit John Wick, seinem ersten Regiedebüt, so gesehen, schon ein bisschen in unser aller Herzen gebrannt.
Ja.
Dann hat er noch Deadpool 2 und zuletzt unter anderem Hobbs & Shaw gemacht, da war ich so ein bisschen
ja,
so.
Ja, da ist aber auch noch ein Terminator dazwischen, glaube ich, sogar.
War da noch ein Terminator dabei?
Oder?
Nee, das war doch vom Dingens, vom Blur. Vom Tim Miller, das meinst du. Nicht verwechseln die beiden.
Stimmt. Das war der Deadpool 1.
Genau, richtig.
Alles gut.
Richtig,
ja, dann habe ich die falsch verdrahtet. Ich muss aber sagen, Deadpool 2, ja, die Action hatte aber gestimmt. Deswegen muss ich sagen, nach dem Bullet Train Trailer habe ich mich ja tatsächlich drauf gefreut. Hatte aber, glaube ich, auch eine relativ konkrete Vorstellung, was du erwarten solltest und was du, glaube ich, nicht erwarten solltest.
Ich war ja beim Trailer schon so ein bisschen, weiß ich nicht.
Ja, Japan-Content mit Brad Pitt,
Genau, Brad Pitt in der Hauptrolle und er versammelt ja um sich herum einen riesigen Cast, den man jetzt gar
das
nicht
ist schon
aufsehen
krass, oder?
Kann, mit dem ein oder anderen Überraschungsgast auch noch.
Ja.
Und es geht ja darum, dass Brad Pitt ein Auftragskiller ist, der in Tokio einen Koffer aus einem Zug stehlen soll.
Ja, einfach, ne?
Einfach, ne? Es stellt sich aber dann heraus, dass diverse andere Killer und andere skurrile Figuren ebenfalls darauf aus sind. Und dabei geht es nicht nur um Geld, sondern da twistet sich noch irgendwie ein großer Mehrgenerationen-Konflikt mit rein.
Yakuza-Konflikt.
Oder auch das, ja.
Ja.
So, und wo ich dann, also das habe ich dann für mich auch festgestellt, ganz klar, ne, wo John Wick noch realistisch düster und unterkühlt war oder ist, dann ist das natürlich, wie du auch schon gesagt hast, auch von der Action mittlerweile das komplette Gegenteil. Speziell jetzt auch hier bei Bullet Train, Neonfarben, hochstilisiert, Dialoge, Look, der ganze Schnitt, alles auf Coolness und Witz ausgelegt.
Genau. Also ich wusste eigentlich schon direkt nach den ersten zwei Minuten, was du, glaube ich, zu erwarten hast. Ne? Überdreht, überzeichnet und schnell, so tongue-in-cheek, wie man so schön sagt, pam, 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 pam.
Ich glaube, da führt dich der Trailer auf keinen Fall auf eine falsche Fährte. So, dazwischen gibt's noch diverse Kämpfe und andere kreative Auseinandersetzungen. Aber für mich, also da gab's schon sehr viele Flashbacks und Erklärungen zur Handlung beziehungsweise zu den ganzen Subplots, die in sich schon sinnig waren und prinzipiell auch gut gemacht. Aber für mich ist der Film an sich dadurch ein bisschen zu komplex beziehungsweise eher zu sperrig geworden mit teilweise unnötigen Details. Mir fällt da zum Beispiel dieser Killer ein, der The Wolf hieß aus Südamerika.
Ja.
Wo ich dachte so, da habt ihr jetzt so einen riesigen Schlenker gemacht, nur dass der Kollege da jetzt gleich eigentlich schon wieder keine Rolle mehr spielt.
Ja. Also ich weiß, was du meinst, aber es hat ja dann später doch nochmal so ein bisschen eine Rolle gespielt, weil sie kam ja nochmal darauf zurück, um dir so ein bisschen diesen Payoff auch zu gönnen tatsächlich. Und ich glaube, sie wollten, haben versucht, diese mit diesen Flashbacks ein bisschen sich Freiheit zurückzuholen, die der Zug als Location dir quasi nimmt.
Das ist
vom audiovisuellen Storytelling, ne? Oder?
Das ist gut möglich. Da kann ich auch ein Stück weit mitgehen, ja. Aber für mich war es dadurch immer so, dass man in so eine Art narratives Loch fehlt, weil du wirst die ganze Zeit wieder von der Haupthandlung, sag ich mal, so ein bisschen weggeholt mit so einer Unterfütterung zu dem Subplot, zu der Erzählung.
Ich weiß, was du meinst, aber ich fand es vom Worldbuilding her ganz lustig, weil es scheint da ja tatsächlich dann so ein Netz an Profikillern halt zu geben und es scheint aber irgendwie halt auch überschaubar groß zu sein. Man kennt sich halt, ne? Irgendwie wie die Medienbranche. Das fand ich eigentlich so ganz charmant, hat mich auch so ein bisschen an John Wick erinnert, nur halt eben ein bisschen over the top halt, ne?
Das andere Ende vom Spektrum.
Genau, und was ich im Internet gesehen hatte, und da wollte ich, wenn du es jetzt auch gesehen hast, würde ich gerne wissen, wie du dazu stehst, da gab es so Leute, die gesagt haben, das letzte Drittel ist vielleicht ein bisschen too much. Ist das auch so empfunden? Oder war das eigentlich nur das konsequente Ende eines solchen Films?
Ich kann das direkt abschließen, denn insgesamt bleibe ich auch dabei. Nach Deadpool und Hobbs und Shaw merkt man einfach, dass Leach großes Blockbuster-Kino inszenieren kann. Aber meinen persönlichen Nerv trifft es erstmal generell nicht. Zwar ist die Action groß und stylisch, aber dieser schon aufgezwängte Witz und dieser bunte Look tendieren schon eher zum hohlen Popcorn-Kino. Und da fehlt mir so ein bisschen dieses wirkliche Herz, auch wenn du natürlich merkst, dass da schon viel Anstrengung in dem Film drin liegt, ganz klar. Aber für mich wird vor allem der Film jetzt eher zum Exposition-Train, da diese verschachtelte Story und diese extrem vielen Rückblenden und Dialoge benötigt, die man vielleicht gar nicht alle hätte gebraucht. Und insgesamt dachte ich immer schon, na, das ist so ein bisschen Smoking Aces auf Rädern, also bunter Actionstreifen mit sehr vielen Charakteren, den man schon anschauen kann, aber nicht unbedingt muss. Und gerade auch der Schluss, eben mit diesem vielen CGI, das war so, wo ich dachte, oh, also wenn wir hier schon bei The Gray Man über diese komische Straßenbahn gequatscht haben und das kritisiert haben, war ich dann mit diesem Höhepunkt, mit diesem audiovisuellen Erguss-Klimax, Dankeschön. Boah, das fand ich dann schon auch ein bisschen too much.
Ich fand den aber audiovisuell recht ordentlich gemacht. Also ich war eher positiv überrascht von dann der Menge an CGI, die sie dann da noch reinspülen am Ende. Ja. Und die war handwerklich, fand ich ganz, ganz ordentlich gemacht. Da ist es mir jetzt gar nicht mal so negativ aufgefallen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass vorher niemand dafür Werbung gemacht hat, dass der Film 200 Millionen gekostet hat oder so.
Mhm.
Und ich für alles, wo ich mir dachte, oh, dafür hatte der noch Budget, dafür hatte das, habt ihr auch gemacht und das packt er jetzt noch rein. Ich fand, das war in Summe so konsistent hochwertig produziert. Also die Rückblenden, wie halt eben auch dann, ich sag mal, die Haupthandlung da in dem Zug, inklusive allem, was am CGI im Finale vorkam. Vielleicht, das meinte ich halt initial mit Erwartungshaltung, glaube ich, in den Griff, im Griff haben. Ne? Und also ich persönlich fand ihn halt super unterhaltsam und kurzweilig. Er hätte vielleicht sogar ein paar Minuten kürzer sein können. Ich gebe dir recht, der ein oder anderen Dialog ein bisschen hätte man vielleicht auch sich klemmen können und vielleicht den ein oder anderen Schlenker nicht machen. Er versucht dadurch halt cleverer rüberzukommen, der Film, als er ist.
Ja.
Und es ist gar nicht nötig, finde ich. Weil solche Filme, ne, die so, ich sag mal, stumpfes Popcorn-Kino sah, wie du es genannt hast, das muss ja keine Kritik sein. Es kann ja auch ein Ritterschlag sein, wenn du es richtig gut machst. Ne? Und ich fand schon, der Film wusste konsequent, was er ist und wollte auch nie was anderes sein. So.
Schon, ja.
Ne? Und ich fand zum Beispiel Hobbs & Shaw jetzt nicht so pralle. Ich meine, die Action war auch da natürlich gut inszeniert und das gleiche bei Deadpool 2. Und hier fand ich, hat er jetzt so meinen Geschmack auch wieder ein bisschen besser getroffen. Das lag aber auch an dem sympathischen Cast, fand ich. Ich habe die alle gerne gesehen. Ich sehe die auch gerne in anderen Serien und Filmen. Ne? Da das Cast um Brad Pitt drumherum. Und ich habe dir, glaube ich, 4 Sterne gegeben, meine ich sogar.
Kleiner Faktencheck noch, 85 Millionen war das Budget.
Ja, aber hey, also der verkauft sich dann doch teuer, ne? So,
ich glaube, man konnte es natürlich schon gut ausnutzen, dass es dann eben nur in so einem begrenzten Setting spielt, in so einem Zug.
Sicherlich, aber ne, das Cast, also der Brad macht das nicht für Umme, glaube ich.
Nee, das wahrscheinlich nicht. Und wenn du dann noch ganz viele andere hast, die da schon in der B oder fast an der A-Liege kratzen, dann ja, denke
Wo
auch.
Kommt er denn bei dir raus?
Ja, also das ist ja auch interessant. Ne? Bei IMDb mehr als solide 7,3 und auch bei Rotten Tomatoes sagen die Zuschauer 76%, finden wir tutti. Aber die Kritiker bei Rotten sagen 53%, also fast 50-50. Und ich würde mich da halt auch echt klar dranhängen und würde sagen, ich gebe dem Film 2,5 Sterne mit. Weil ich war beim Gucken schon so, ach ja, oh nee, und jetzt bin ich gerade wieder ein bisschen raus und dann auch dieser Twist da jetzt noch so. Ja. Aber ja, ich glaube, vielleicht war ich da auch ein bisschen zu kritisch, keine Ahnung, vielleicht müssen
wir
auch
da starten
mal.
Wir ja direkt hier in die neue Folge und liegen voll auseinander hier.
Ja, 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 manchmal sind wir vielleicht doch nicht komplett d'accord.
Nee, finde ich richtig gut.
Dann sag doch mal, was du mitgebracht hast. Vielleicht bist du ja ein bisschen positiver hier mit deinem Einstieg.
Ja, schau mal. Wir hatten es länger nicht tatsächlich. Ich habe Marvel-Content mitgebracht.
Oh, ist es was Grünes?
Nee.
Ah.
Oh, what? Am 7.10. erschien Marvel Studios Werewolf by Night.
Oh, da bin ich mal interessiert dran, ja.
Also quasi ein Marvel Presents oder Marvel Special Presents oder wie auch immer sie es genannt haben. Quasi dieses, was ist es? Letzten Endes so ein One-Off, ich sag mal ein Kurzfilm, der jetzt gar nicht mal so kurz ist. Der geht, glaube ich, 50 Minuten.
Ach, ist gar keine Spielfilmlänge?
Ist keine Spielfilmlänge, ist aber auch keine reguläre Serienepisodenlänge.
Ah, ja.
Ist aber es gibt dir genug Futter, um einen ordentlichen Plot zu erzählen. Ne? Also nicht hier dieses Mandalorian-Problem, ne? Dass nach 20 Minuten irgendwie, also 5 Minuten Intro, 5 Minuten Abspann, 30 Minuten Folge, heißt aber 20 Minuten Handlung und es wird nichts erzählt.
Mhm.
Klappt hier besser. Am Ende geht es darum, dass Jäger eingeladen werden, um einen Nachfolger zu bestimmen aus den eigenen Reihen, weil ich sag mal, um es grob abzufassen, der Anführer ist gestorben, der Nachführer muss gekürt werden und deswegen wird ein Monster freigelassen und wer es erlegt, wird der neue Anführer sozusagen.
Da wer gibt's dann kennt noch so es nicht?
Genau, das ist so das grobe Setup. Da gibt es natürlich noch ein, es wird audiovisuell auch ganz schön untermauert und auch mit dem Dialog ein bisschen, dass es da so Befindlichkeiten gibt. Die Tochter zum Beispiel des verstorbenen Anführers ist dabei lange verschollen und jetzt auf einmal taucht sie wieder auf und könnte sie der Nachfolger werden, aber will eigentlich keiner. Und dann so ein bisschen, na, wer hat die besten Chancen und so weiter. Der eigentliche Kicker ist ja aber, dass es halt sehr, 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 sehr oldschool inszeniert wurde. Ja, das ist ja im Trailer
also retro fast schon, muss man dann sagen, oder?
Total retro. Das ist sowas von retro. Schwarz-weiß gedreht komplett, ne?
Mhm.
Und es wird so retro, dass du im Film die Pups rechts oben in der Ecke hast, die den Rollenwechsel anzeigen.
Ach
im
so,
35
okay.
Millimeter.
Okay.
Also die sind da schon all in gegangen. Das sind so diese netten Details, die ich halt wirklich, wirklich charmant fand. Und sie zitieren förmlich durch Cinematografie, durch kurze Sequenzen, manchmal vielleicht sogar durch Props, alte Filme der vergangenen Zeit, diese Horrorfilme, ne?
Mhm.
Frankenstein, Dracula und so weiter. Und dann ist das Ganze natürlich auch ein bisschen gory. Es ist jetzt rückblickend habe ich gelesen oder gehört, dass sie es eher schwarz-weiß gemacht haben, um halt kein FSK 18-Rating zu bekommen dafür.
Okay.
Denn du siehst sehr wohl Blut und abgerissene Körperteile.
Aha.
Und das ist eher ungewohnt für das Marvel-Universum, war aber sehr, sehr erfrischend, anders mal. Und ich will seinen Namen gar nicht butchern, der ein Filmkomponist, hat hier Regie geführt, der Giacchino, weiß nicht, ob man ihn so ausspricht.
Der Michael?
Ja.
Der fast überall von aktuellen Filmen da die Soundtracks schreibt. Der hat
Regie
geführt.
Der hat hier Regie geführt.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist interessant, weil es so ein bisschen sein Debüt ist. Und weil hier natürlich wenn du so eine vergangene Ära einfangen möchtest, musst du natürlich ganz viel mit dem Soundtrack arbeiten. Und dann jemanden zu haben, der von dort kommt, wenn du das weißt und ein bisschen drauf achtest beim Film gucken, dann hast du einen gewissen Payoff so, ne? Weil du kannst natürlich, wenn du euch an diese alten Monsterfilme erinnerst, da wird ja völlig überzogen mit dem Soundtrack gearbeitet, ne? Dieses, oh, jetzt diese ominöse Musik und oh, jetzt kommt gleich das Monster um die Ecke und so. Und genau damit wird hier halt auch gespielt.
Das ist ja oft, wie du es bei Regisseuren hast, die viel Musikvideos vorher gemacht haben. Da merkst du einfach, dass sie eine ganz andere Bildsprache schon mitbringen.
Ja, schon. So, und hier halt dieses, naja, ich bin halt irgendwie Fan von diesen Filmen von früher und möchte jetzt so ein bisschen den Kniefall machen. Und genau das ist es eigentlich hier so ein Stück weit.
Mhm.
Es ist auch schon komplett, also nicht komplett losgelöst. Es gibt natürlich dann die letzten 2-3 Minuten, da sind dann wieder die Marvel-Fans, die dann sagen können, super,
oder
toll.
Was? Zum
es gibt,
Universe?
Das wäre zu viel gesagt.
Okay.
Das ist also quasi wirklich losgelöst. Man kann das guten Gewissens gucken, auch ohne irgendeinen Marvel-Film geschaut zu haben. Kann da seinen Spaß dran haben. Und ich finde es super, dass sie das gemacht haben, dieses Experiment. Ich würde davon gerne persönlich mehr sehen. Ich fühlte mich da bestens unterhalten. Es war audiovisuell einfach ein unheimlicher Spaß. Ich hab mich selber gefragt, wie hättest du es gemacht, so ein bisschen. Ne? Dieses, wenn die Aufgabe ist, das ist der Plot und inszeniert ihn wie, weiß so ich nicht, Monster-Horrorfilme aus den 30er Jahren.
Oder
so,
noch mehr, ne? Ja.
Und das kommt ja total durch. Und von daher, ich fühlte mich, wie gesagt, bestens unterhalten. Und ich fand es großartig. Und ich habe dem ganzen Bums auch 4,5 gegeben. Von 5, okay. Weil es wirklich mit eines meiner Highlights war, weil ich ohne Erwartung reingegangen bin. Und ich wirklich gut connecten konnte zu der Handlung, die erzählt wurde und wie sie audiovisuell umgesetzt war. Erfrischend anders. Kann aber auch nachvollziehen, wenn es den Leuten vielleicht zu viel ist oder sie vielleicht eben nicht so diese Horrorfilme der Vergangenheit intus haben, um nachvollziehen können, was da gerade zum Beispiel zitiert wird. Ne?
Okay.
Sag ich mal. Ja, aber ich find's geil, dass Marvel hier weiterhin die Flügel breit macht und experimentiert und guckt, was quasi an der Wand kleben bleibt, was sie da so dran werfen, ne? Sag ich mal.
Schön formuliert, also
kann ich wirklich empfehlen, die nicht mal Stunde kann man wirklich gut investieren. Ich habe ihn fertig.
Du hast fertig. Okay, alrighty dann. Ja, freut mich doch, dass dir so gefallen hat. Dann, wenn es so 50 Minuten sind, ja, dann macht es das vielleicht auch nochmal für mich attraktiver auf meiner Watchlist. Ich habe jetzt noch eine zweite Sache mitgebracht, wo ich gesagt habe, die stelle ich so ein bisschen in den Ring mit Bullet Train. Und du hast gerade schon ein bisschen einen Begriff genommen, den ich jetzt nochmal aufgreife, und zwar audiovisuelles Fest. Und zwar habe ich pünktlich zum Release geguckt auf Netflix Athena. Wenn ihr euch erinnert, oder du, Alex, den hatten wir auch noch bei den Releases erwähnt in der letzten Folge. Yes. Ich weiß nicht, ist der bei dir schon von der Watchlist runter? Hast du den drauf?
Nein. Also, ja klar ist der da drauf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nicht mal in der Nähe von ganz oben.
Okay. Dann
vielleicht ändert sich das gleich.
Ja, ich kann ja ein bisschen was drüber erzählen. Und zwar kam der am 23.09. auf die Plattform. Wie gesagt, ich habe den relativ schnell dann eingeworfen, weil mich der Trailer schon sehr angesprochen hatte. Ein Film von Romain Gavras, also aus Frangrange. Und es geht darum, dass in einem fiktiven französischen Stadtteil namens Athena die Stimmung sehr angespannt ist. Zwischen den jugendlichen Bewohnern des sozialen Brennpunktes sowie der staatlichen Exekutive, sprich die Polizei, kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Und als ein junges Kind von Polizisten dann auch noch totgeprügelt wird, eskaliert die Lage und es kommt zu einem kriegsähnlichen Zustand. Und mitten in diesem chaotischen Tumult treffen die Schicksale von 4 Brüdern aufeinander, die tatsächlich unterschiedlicher ja nicht sein können oder könnten. Und dieser Konflikt wird aber den familiären Bund zwischen allen Vieren für immer durchbrechen. So fasse ich es mal zusammen.
Ja.
So. Und wir sind ja nun mal Fans von Plansequenzen, ja. Und Athena hat gar nicht so viel Werbung dafür gemacht, aber dieser Film besteht auch aus ganz vielen Plansequenzen. Also langen Einstellungen, die ununterbrochen gefilmt wurden. Wenn wir drüber reden, wie letztens Extraction oder 1917, wo dann auch so unsichtbare Schnitte waren, ja, deshalb macht das für uns immer interessant. Und wie gesagt, ich habe kurz nach dem Release eingeschaltet und direkt nach den ersten 10 Minuten habe ich meinen Mund nicht mehr zubekommen, weil ich nicht wusste, was ich da gerade sehe. Es war einfach nur so, holy moly. Du siehst in der ersten Plansequenz einen Überfall auf eine Polizeistation mit anschließender Flucht in einem gestohlenen Auto quer durch die Stadt bis hin zum Verbarrikadieren in dem genannten Stadtteil im eigenen Viertel und dem gemeinsamen Aufmarschieren gegen die Polizeitruppen. Und alleine die ersten 11 Minuten waren für mich extrem mindblowing. Mir fällt kein anderer Begriff ein. Da bewegt sich die Kamera ungeschnitten durch oder anhand von Charakteren durch diverse Sets, zum Beispiel durch eine Polizeistation. Und in allen Ecken passiert etwas. Da sind kleine Geschichten, da werden Molotow-Cocktails geworfen, da werden Sachen auseinandergenommen, Autos flitzen durchs Bild, es explodieren Sachen, Pyro, Dutzende, hunderte Statisten. Und ich habe mich jedes Mal so gefragt, wo sind denn jetzt die unsichtbaren Schnitte? Das geht doch, das ist doch vom Timing unmöglich, dass da so viel Gewusel ist nach jedem Kameraschwenk. Wie haben die das zur Hölle nochmal getrickst? Und die Antwort darauf ist, guckt euch das Making-of auf dem Netflix-YouTube-Kanal an. Das geht 40 Minuten. Und die Antwort ist, die haben gar nicht getrickst. Das ist alles echt, was du siehst. Das sind echte Sets, das ist echte Pyro, das sind echte Stunts, das sind alles echte Leute, teilweise echte Bewohner auch aus diesem Stadtviertel, wo sie gedreht haben. Und ich kann es einfach gar nicht anders noch weiter zusammenfassen, als zu sagen, nur alleine wegen dieser Eröffnungssequenz, die 11-12 Minuten geht, lohnt es sich, diesen Film anzugucken, Alex. Also wenn du den auf der Watchlist hast, dann schieb den relativ weit nach oben
angekommen.
Auch wenn es nur die ersten 15 Minuten sind, wo du den laufen lässt, das ist so, so bildgewaltig und so abgefahren, wo ich dachte, crazy. Ich kann das ganze Paket von Athena nur so abschließen. Es ist ein Beitrag aus Frankreich, der wieder einmal damit wirbt, ja, mit viel Plansequenzen zu arbeiten. Doch dieses audiovisuelle Feuerwerk hier von Roman Gavras mit Athena ist wirklich atemberaubend, was der Kollege hier sprichwörtlich abfackelt. Und wie gesagt, nur alleine schon wegen der Eröffnung lohnt es sich, da mal reinzuschalten. Der einzige oder zwei Kritikpunkte, die ich habe, und die kosten dem Film auch für mich ein bisschen Wertung, ist, dass so ungeschnittene Filme oft so einen Kompromiss eingehen, was dann so die inhaltliche Tiefe und Erzählung angeht.
Das wollte ich dich nämlich fragen, ja.
Weil zeitlich bist du ja immer ein bisschen limitiert, ne, was du dann in so einen Film halt reinkriegst. Und
ich war mir nicht sicher, der Trailer mit der Story mit den vier Brüdern da, ne, wie seicht das ist oder also ob ich da eine bestimmte Stimmung für brauche, um den zu gucken, oder ob man das halt so gut gucken kann jederzeit, sag ich mal, oder ob das schwer ist.
Also ich denke mal, alleine durch die Eröffnung wirst du da einfach reingezogen, egal welches Stimmungsbild du da gerade einlegen hast, du bist da einfach all in. In Athena macht man dann aber auch selbst einen Kompromiss von der Inszenierung. Das heißt, diese epischen Kamerafahrten, diese krassen Longshots mit hunderten Statisten, die werden immer kürzer und der inszenatorische Stil, Schnitt etc. pp. Wird auch ein bisschen konventioneller. Und dadurch verliert das Werk an sich auch zunehmend dieses Momentum, was du von Anfang an halt so reingeprügelt bekommst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hast du gegen Ende auch noch einen schlagartigen Gesinnungswechsel eines Hauptcharakters, mit dem du dich eigentlich die ganze Zeit mitbewegst. Und der ist prinzipiell irgendwo auch ein Stück weit nachvollziehbar, aber letztlich war er doch auch für mich schwer zu akzeptieren. Und Athena entschleunigt und entfremdet sich dadurch zum Schluss ein bisschen selbst oder zumindest vom Zuschauer. Und das hat bei mir dann tatsächlich echt dazu geführt, dass ich ihn durch die zwei Punkte eben, weniger Momentum in der Inszenierung, komischer Schwenk im Narrativ, muss ich ein bisschen runterholen. Und ich sag's vorweg, also er kommt bei mir mit 4 Sternen von 5 Sternen weg.
Ja.
Ähnlich sagen es die Kritiker, da liegt es bei Rotten Tomatoes bei 83%, ein bisschen drunter liegen die Zuschauer mit 69% und ähnlich bei IMDb eine 6,8. Aber mindestens die erste Hälfte, vor allem die Eröffnungssequenz, ich sag's auch ein 4. oder 5. Mal, hat mich halt echt richtig hart umgehauen. Und vielleicht machen wir ja auch noch den Link zum Making-of direkt hier in die Podcast-Beschreibung unten rein. Weil die geht 40 Minuten, ist echt wie ein richtiges Oldschool-Making-of inszeniert. Es gibt unglaublich viele lange Einstellungen, wie sie das auch gedreht haben, was die Herausforderungen waren, was passiert ist, dass der Kameramann sich bei einem Run durch die Polizeistation noch fast den Arm irgendwie verletzt und dann trotzdem weiterdrehen muss. Es ist echt abgefahren. Und du merkst es halt im Endergebnis. Viel zu lange drüber geredet, Alex.
Nicht schlecht.
Athena, Netflix. 4 Sterne.
So, jetzt haben wir, glaube ich, ja so ein bisschen die letzten Wochen aufgearbeitet, zumindest was wir geschaut haben. Und yes. Du hast ja auch, glaube ich, so ein paar Sachen erwähnt, die jetzt ins Kino kamen. Was erwartet uns denn jetzt die nächsten Tage?
Und ich darf wieder weiterreden, Alex, weil ich dich wieder
verletze. Ich schon. Ja, tut mir leid. Ich habe ja versucht, jetzt hier mit 2 Sätzen zu überbrücken noch.
Aber wir haben bei den Releases, die jetzt kommen, schon ordentlich quasi hier mit der Axt geschwungen. Nur ganz kurz, ab dem 3.11., also ab heute im Kino Amsterdam, unter anderem mit Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, neuester Film von David O. Russell, der auch American Hustle zum Beispiel gemacht hat. Sah erstmal vom Trailer hochwertig produziert gut aus, aber die Kritiker gehen schon stark auseinander.
Ja, gehen krass auseinander, ne? Fand ich auch. Ja.
War ein bisschen komisch. Muss
man wohl selber ein Bild machen von.
Das glaube ich auch. Und Black Panther 2, Wakanda Forever. Bam. Auch ab heute im Kino. Das ist, wo du eher wieder getriggert wirst, richtig?
2,5 Stunden Laufzeit, der Spaß.
Uff. Also, ja, nee, Marvel weiß ich nicht. Bin ich gerade, wie gesagt, bin da immer noch. Aber sag gern Bescheid, was du davon hältst. Irgendwann wird er ja wahrscheinlich bei Disney wieder reinrutschen ins Abo.
So sieht's aus.
Ansonsten ab morgen bei Netflix kommt Enola Holmes 2 auf die Plattform. Da war ich auch so ein bisschen gemischt, was den ersten Teil angeht.
Ja, waren wir beide, aber irgendwie dann gefühlt doch gut genug, dass man den zweiten vielleicht gucken wollen würde. Bei mir hat es damals mit dem Trailer noch so ein, Henry Cavill scheint eine größere Rolle zu spielen, Bonus. Da kommen wir auch, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen, ob es den Bonus noch gibt.
Abgestraft.
Ja.
Gleich bei den Neuigkeiten.
Ja.
Vorher sage ich noch, dass am 9.11. eben genau bei Disney Plus, wie wir es gerade bei Black Panther hatten, kommt Zootopia Plus. auf die Plattform. Quasi jetzt eine Serienweiterführung des Zootopia-Films, der mir persönlich richtig, richtig gut gefallen hat.
Ja, mir auch. Ich weiß noch nicht, ob die Serie was kann und ist jetzt auch echt Jahre später, ne, gefühlt.
Jahre später, also, genau. Und ist auch nicht zusammenhängend, ist wohl auch so eine Art Anthology-Serie. Das heißt, jede Episode erzählt da eine unabhängige, frische Geschichte. Irgendwie wahrscheinlich connected noch zur Haupthandlung, aber schon etwas freier.
Ja.
So, das waren jetzt 4 Einträge, aber es ist noch ganz viel anderes Zeug rausgekommen oder auch jetzt im Kino heute. Aber wir machen es kurz und kommen zu den News und zu Henry Cavill, beziehungsweise The Witcher, Alex. Was ist da los?
Ja, und Superman, ne? So, also lass es mich vielleicht einmal so erzählen, wie ich es erlebt habe, ganz kurz.
Okay,
also erstmal, das ist jetzt, eine Minute lang ist jetzt hier Spoiler für alle, die Black Adam noch sehen möchten, ja? After Credit, Black Adam.
Okay, dann schaltet bitte jetzt weg, hört weg.
Gut, wir sehen Henry Cavill als Superman. So,
muss ich fast mein Wasser wieder ausspucken.
Das ist erstmal cool, weil wir hatten jetzt, also erstmal ist es 10 Jahre her, dass wir Man of Steel hatten. Ne? Keiner hat mehr dran geglaubt, dass Henry Cavill wirklich nochmal irgendwie zurückkommt. Oder
ist das 10 Jahre her?
10 Jahre, ja.
Aber Justice League hat er doch noch mitgespielt.
Ja, ne? Er damit gespielt, aber dass er seinen eigenen, eigene Fortsetzung bekommt, seinen eigenen Standalone-Film. Und dann gab es ja immer wieder, ne, er ist raus, es macht jemand anderes, es gibt ein anderes Projekt mit einem schwarzen Superman, das ist irgendwie auch immer noch weiterhin in Arbeit, wird also kommen, wird aber losgelöst sein, so wie der Joker, es macht alles total Sinn beim DC-Universum. So, jetzt ist aber offiziell bestätigt und es gab dann auch eine coole Instagram-Ankündigung, auch nochmal von Henry Cavill persönlich, dass er jetzt zurück ist, es wird einen Spielfilm geben, super, ich war happy, weil er ist ein toller Superman aus meiner Sicht. Und ich mochte auch Man of Steel, einer der besseren DC-Filme aus meiner Sicht.
Er bringt ja auf die Füße mit, muss man schon mal sagen, ne?
Genau. Also erstmal gute Nachrichten so. Und dann, ich glaube, aus meiner Sicht, ne, in meiner Social-Media-Bubble, irgendwie 4 Tage später, glaube ich, oder 5 Tage später, droppt dann ein Post, auch auf dem Social-Media-Account von Cavill, dass er nicht mehr The Witcher Geralt sein wird, nachdem die dritte Staffel kam. So, jetzt müssen alle dranbleiben. Die dritte Staffel ist noch nicht mal erschienen. So, dann erreicht uns die News, er wird nicht mehr weitermachen. So, dann stellten sich für mich direkt diverse Fragen. Also erstmal kamen diese Informationen mit, der Liam Hemsworth wird das weitermachen. Ja, jetzt müsst ihr kurz kramen. Ist nicht der Luke, ist der Liam. Von den 3 Hemsworth-Brüdern, die wir so haben. Ne?
Ist also nicht der Chris dementsprechend.
Ist nicht der Chris, genau. Also wir bekommen keinen bärtigen Thor Geralt, sondern der noch ein bisschen mehr Milchbubi-mäßig ist, der macht das jetzt weiter. Gut, dann wisst ihr jetzt alle, wer gemeint ist.
Hey, aber Liam ist mittlerweile auch gut gereift, muss man sagen.
Das stimmt, aber ist er auf einem Niveau von dem Henry Cavill Geralt?
Das weiß ich nicht.
Das müssen sollen die anderen drüber streiten. Der Punkt ist, dass es jetzt jemand anders macht. So, und jetzt erinnern wir uns mal zurück, wie ist der denn überhaupt zum Witcher gekommen, der Henry Cavill? Weil der Werbung gemacht hat, dass er die Spiele gespielt hat, dass er die Bücher gelesen hat, hat sich da von dem Boss Logic in irgendwelche Bilder rein photoshoppen lassen, ja, und war super happy, dass sie dann ihn irgendwie gecastet haben. Und so ein Stück weit fühlte sich's für mich an, als existiert diese Witcher-Serie nur, weil Henry Cavill dafür Werbung gemacht hat.
Ja.
Und dass also er jetzt
war
aussteigt,
da schon ein Fan, ne, von.
Ja, Dolle. Und dass er jetzt aussteigt, das fand ich schon grenzwertig so. Und jetzt gibt's hier Artikel, die erklären, der wirkliche Grund ist, dass die sich nicht an die Bücher halten und dass das alles nicht faithful genug ist. Aber der Punkt ist, dass er sich dazu nie so ganz offiziell geäußert hat. Also er hat da vielleicht mal hier und da so ein paar Titbits fallen lassen irgendwie, aber so final, es gibt keine Argumentation, weshalb er aufhört. Mhm. Ja. Und die naheliegende Argumentation, nachdem er 5 Tage zuvor erwähnt hat, dass er jetzt wieder einen AAA-Hollywood-Film machen darf für eine Trillionen Euro ist, dass es für die Kohle macht oder, wie man heutzutage so schön sagt, Scheduling-Konflikt.
Das war ja auch meine Vermutung. Das war ja auch so ein Multi-Thema, was er dabei getwittert hat. Das war ja alles schon vorgestellte Tatsachen, ne? Oder abgeschlossene Tatsachen.
Richtig. Es gab ja dann gleichzeitig den Liam-Post, ne?
Genau, es war die Ankündigung von Cavill, dass es um eine 4. Staffel verlängert wurde. Es war gleichzeitig in dem nächsten Satz, dass er aussteigt und gleichzeitig schon die Ankündigung, dass es der Liam dann macht. Also das war ja alles schon in Sack und Tüten.
Richtig.
Da.
So, jetzt kann man sich mitnehmen. Yay, 4. Staffel confirmed. Ist ja bei Netflix auch immer nicht so selbstverständlich, ne? Mhm. Aber wir wussten ja auch, ist auf 7 Staffeln ausgelegt, das ganze Konzept. Eigentlich, ne? Und ich wäre schon davon ausgegangen, dass das irgendwie der Cavill auch bis zum Ende begleitet, weil geht ja nicht nur ums Geld, ist ja ein Herzensprojekt.
Mhm.
Diesen Punkt habe ich gerade versucht rüberzubringen, ne?
Ja.
So. Und das ich verstehe, also keine Ahnung, wer da das Social Media Timing gemacht hat oder die PR-Abteilung, weil für mich lässt halt, dieses Timing ist so unglücklich gewählt dafür und die Art und Weise, wie sie es gepostet haben.
Die beiden Ankündigungen.
Diese beiden Ankündigungen, dieses Superman, yay, aber ich nehme lieber das Hollywood-Geld mit, Fuck you, Witcher, so ein bisschen. So fühlt es sich zumindest an. Mag sein, dass es nicht so ist, dann müsst ihr mir das aber sagen, weil jetzt kann ich nur deuten und zwischen den Zeilen lesen und interpretieren halt so, ne? Und dann anzukündigen, es gibt auch noch eine vierte Staffel oder diese News zu droppen vor der dritten Staffel, dann haltet doch die Fresse bis nach der dritten Staffel. Im Zweifel. Weil ganz ehrlich, ich hab auch mit so ein paar anderen Bekannten schon darüber philosophiert, wenn der Trailer für die vierte Staffel mich nicht komplett, also Jahrhundert-Trailer ist, bin ich raus für die vierte Staffel. Und dann stellte sich aber die Frage, bin ich überhaupt noch in für eine dritte Staffel, wenn ich das jetzt schon weiß, ob die jetzt mit Cavill ist oder nicht? Ich meine, du warst nie so der ganz große Witcher-Serien-Fan, das weiß ich.
Ich habe die erste geguckt, genau, aber hat mich nicht abgeholt, nee.
Aber diese News zu droppen, bevor die dritte überhaupt gelaufen ist, finde ich, ist halt, du schießt dir doch beide eigene Beine weg, Netflix, ne? Nämlich dieses, boom, vierte Staffel und boom, Cavill ist weg. Ich versteh's nicht.
Ja, ein bisschen schon. Natürlich muss man sagen, das wird ja jetzt am Ergebnis der dritten Staffel nicht groß ändern. Also wenn du sagst, du guckst es gerne und der Cavill ist noch in der dritten dabei, dann also würde es mich
aber wundern. Mit dem Wissen, dass was auch immer für Cliffhanger gibt, nicht aufgelöst werden mit dem Cavill mehr von der dritten Staffel, dann weiß ich nicht, ob ich mir die dritte noch geben muss.
Das ist natürlich gut möglich. Und natürlich die Hauptperson in der Serie komplett neu zu besetzen, ist natürlich sowieso sehr, 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 sehr heikel. Genau. Jetzt frage ich mich natürlich, ist es ein bisschen undankbar, wenn du an so einem Herzensprojekt halt teilnimmst, vielleicht auch Herzensprojekt von anderen, dass du dann sagst, ich gehe, weil das Hollywood-Geld winkt, nur ich finde, also so gefühlt sitzt du doch zwischen zwei Stühlen, oder? Superman, okay, kommt jetzt ein Teil, aber ist das jetzt langfristig? Wird er noch mehrere Projekte dann begleiten oder geht das wieder Richtung Bruchlandung, sage ich mal, oder ist The Witcher jetzt das, was drunter leidet, weil man sagt, ha, mit Liam Hemsworth jetzt nicht an seiner Person, nicht da mit seiner Person verknüpft, aber dass vielleicht viele sagen, sie gucken es nicht mehr, weil der Vibe nicht mehr funktioniert und dann vielleicht es da auch nicht mehr über die vierte oder fünfte Staffel hinaus schafft bei Netflix. Da ist ja jetzt irgendwie so zwei Welten, wo ich nicht weiß, das ist jetzt die clevere Entscheidung.
Mich, das Problem ist, also mein Problem ist das Timing dieser Social Media Posts für Superman und Witcher. Und die Art und Weise, wie sie mit den Informationen umgehen oder die Informationen, die sie uns im Zweifel nicht geben, für die Beweggründe. Denn wenn ihr mir keine Beweggründe geben wollt, was okay ist, dann müssen wir spekulieren. Oder ihr schreibt uns konkret rein, was das fucking Problem ist. Und wir können uns alle wieder hinlegen und wissen, woran wir sind. So. Aber
ist es so, dass nur wir das hinterfragen? Dass es jetzt für den normalen Zuschauer eigentlich keine Relevanz hat.
Das mag sein, aber der normale Zuschauer wird natürlich trotzdem, glaube ich, wenn er es gar nicht weiß, schon blöd gucken, wenn er die ersten drei Staffeln Witcher richtig geil fand und die vierte anmacht und dann auf einmal da so eine fremde Fresse rumläuft.
Genau, da wird man gegebenenfalls schon mal suchen, ne? Aber die wirklichen Beweggründe.
Ich meine, stell dir vor, du feierst dein Game of Thrones und dann ist auf einmal Jon Snow ein komplett anderer ab der vierten Staffel so. Da wirst du auch sagen, na, was soll das denn so?
Möglich. Möglich, ja.
Warum sind die Drachen jetzt auf einmal Katzen?
Ja, noch ein Spin-off.
Oh mein Gott, das war meine 100 Millionen Euro Idee, die ich jetzt ausgeplaudert habe.
Bam, weg, ab in den Äther. Ja, gut, dann macht der Cavill jetzt halt Superman, also nochmal einen neuen Superman-DC-Film. Was könnte denn dafür sprechen, dass es besser wird? Dass es vielleicht keine Bruchlandung wird?
Genau, wir haben ja schon erzählt, dass Warner Discovery aussiebt, das Management und alles auf links drehen möchte, inklusive Batgirl ist ja auch quasi da unter die Räder gekommen und wir wussten, dass da die komplette Chefetage ausgetauscht wird, auch von diesen DC Studios, nenne ich es mal.
Was DC jetzt auch offiziell heißt, DC Studios. Das ist ja schon mal die erste Ankündigung.
Genau.
DC und Studios.
Was sie auch angekündigt haben, ist, dass sie jetzt eine Doppelspitze fahren werden, also mit einer doppelt besetzten als CEO und ich glaube Chair, weiß nicht, wie auch immer das nennt. Und die eine Hälfte ist der Peter Safran, den kennt man, weil er jetzt die letzten DC-Filme auch schon als Produzent mitgewirkt hat. Vielleicht hat man den Namen also schon mal in irgendwelchen Credits gelesen, aber viel interessanter ist, James Gunn ist der andere.
Halt, der James Gunn, der Guardians of the Galaxy
der quasi hier Dauergast ist bei unseren Updates.
Guardians of the Galaxy, aber zum Schluss auch ja schon DC-Filme in Form von Suicide Squad. Suicide Squad, Achtung.
Und Peacemaker. Und Staffel 1 und Staffel 2 ja gerade in der Mache.
Das heißt, das Thema ist ja quasi schon mit uns groß geworden, seit wir den Podcast machen, James Gunn, ne? Nach dem zweiten Guardians of the Galaxy war er ja raus, wegen irgendwelchen Anschuldigungen.
Dann hat er zurückgeholt.
Hat dann bei DC kurz Fuß gefasst und quasi die beiden Projekte gemacht und wurde dann
und
aber gleichzeitig zurückgeholt.
Genau, aber da ja offensichtlich so gut angekommen, so kreativ Fuß fassen können, gleich like-minded Leute gestoßen irgendwie wahrscheinlich, dass das irgendwie besser gepasst hat als da bei Marvel, wo er gesagt hat, naja gut, für die Fans oder für, auch für mich will ich jetzt meine Trilogie der Guardians fertig machen und dann verfatze ich mich aber auch, ne?
Das sehe ich nämlich wahrscheinlich ähnlich, ne? Dass das so ein bisschen eine Business-Opportunity geworden ist, dann mit der Suicide Squad oder längerfristig und das Guardians of the Galaxy, dass das eher jetzt noch tatsächlich, ich sag mal jetzt, der Ausrutscher ist in diese Richtung, das wirklich als Trilogie abzuschließen und den ja, Rest dann wirklich weiter mit DC zu gehen.
Genau.
Das, was er ja öfter auch schon mal anklingen lassen hat.
Ich wollte gerade sagen, also du glaubst doch nicht, dass der zukünftige CEO von DC Studios auf einmal wieder Regie führt von einem Marvel-Film. Er friert die Hölle zu und so, als dass das passiert. Was schade ist für Marvel, weil die Guardians-Filme waren ja auch mal durchaus erfrischend anders und James Gunn hat ja dann eigene Handschrift. Mhm. Kann aber ja bei DC nur besser werden.
Ist das jetzt eine Aussage oder kam mir noch ein Fragezeichen so rangeschlichen?
Nee, das ist erstmal eine Aussage, aber trotz allem muss man sagen, James Gunn, wie sein Kopf funktioniert, wenn du seinen Film angeguckt hast, ich bin gespannt, was das für das DC-Universum bedeutet, wenn sie das denn jetzt vielleicht mal final erdenken auch.
Ja, vor allem, wenn es da jetzt auch ein Duo gibt, wo man sagt, das könnte was gut werden, die jetzt ähnlich wie bei Marvel, der Feige, der
Kevin Feige,
den du immer gerne erwähnst, dass es da jetzt zwei Leute gibt, die das kreativ
vielleicht ein bisschen überwachen. Es kursieren ja die Gerüchte, dass James Gunn als erstes Feige angerufen hat und ihm zu sagen, dass er jetzt die Stelle annimmt, weil die wohl Best Buddies sind irgendwie und sich trotzdem wohl gut verstehen, um zu signalisieren, dass es kein Bad Blood gibt wahrscheinlich. Mhm. Und weil es natürlich durchaus Sinn macht, wenn es zwei starke Comic-Film-Studios gibt letzten Endes. Kann ja für uns nur gut sein.
Ja, und Feige meine doch, er ist der Erste, der jetzt alles Neue sehen wird, was James Gunn macht.
Yes. Also, ja, ich bin sehr gespannt. Und die Info, dass jetzt halt The Rock auch gepusht hat, dass der Cavill zurückläuft als Superman, das könnte spannend sein, ne?
Also, es bleibt spannend über die nächsten Jahre, was die Superheldenlage angeht, bei Marvel auch DC.
Genau, also um das abzuschließen, die Früchte von der Arbeit von dem James Gunn und dem Safran, die werden wir erst in Jahren wirklich bewerten können, ne? Muss man sagen. Einfach.
Was wir vielleicht heute schon besser bewerten können, Alex, sind die Trailer, die wir mitgebracht haben.
Oh ja.
Ja, was für eine Überleitung. Das flutscht wie Butter. Und wir haben das aufgrund der Masse an Trailern, wie bereits angekündigt, so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Pakete. Und zwar haben wir das erste Trailer-Paket aus Sequels zusammengestellt. Und da sind drei jetzt in dem Sack. Da würde mich mal deine Meinung zu interessieren, was dir da vielleicht am ehesten unter den Nägeln juckt. Und hast du schon mal drüber gesprochen, Trailer Jack Ryan Staffel 3, dann Greed 3, das ist also der nächste Abkömmling des Rocky-Spin-Off-Universums, kann man sagen, ne?
So ist
es. Und The Son, der quasi geistliche Nachfolger von The Father, also mal was komplett anderes jetzt nach den beiden Sport-Spy-Dramen-Thriller.
So, soll ich einmal durchprügeln?
Was sagst du denn dazu?
Also Jack Ryan Staffel 3, ich fand, ich hab ja versucht zu erklären, dass die ersten beiden mit zu den besten gehören, was du auf Prime gucken kannst. Wir erinnern uns aber auch, dass Amazon keine Trailer kann. Dieser Trailer ist gut. Nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn ein Amazon Prime Trailer gut ist, dann sagt mir das, dass, weil die ersten beiden Staffeln so phänomenal waren, diese dritte Staffel überragend gut werden wird.
Okay,
so, von daher
das
am 21. Okay. Ja, das ist meine Logik hier an der Stelle. Nee, ich freue mich wie Bolle. 21. Dezember geht's los.
Ab zur Weihnachtszeit, wie gesagt, weil rumgeschossen, rumspielen jetzt. Nice.
Ich bin all in. Love it. So, Creed. Ich glaube, 1. oder 2. März kommt er in Deutschland wahrscheinlich. Ist halt insofern spannend, als dass wir hier neben Michael B. Jordan den Jonathan Majors sehen und meine Güte, was ist denn nur los mit den Leuten?
Photoshop.
Was geben die dir denn zu essen? Das ist
ich
ja
weiß
unglaublich.
Es nicht, Alex, ich weiß es nicht.
Ich fand, der Trailer hat mir zu viel vom Plot erzählt.
Ja.
Einmal d'accord. quasi eigentlich die Story fertig erzählt. Trotzdem saß ich da und dachte mir, der Film ist dieser Plot, aber 2 Stunden lang. Yes, please, thank you.
Wird funktionieren, genau. Ich habe kurz überlegt, ob ich meine Sonnenbrille brauche, weil das war ja so bunt und so stilisiert, dieser Trailer. Ja. Holy moly, das sah eher wie so eine
Grafikdemo. Aber ist
Grafik-Demo
ja der erste Teil, bei dem auch der Michael B. Jordan selber Regie geführt hat, glaube ich, ne, oder?
Das kann ich gar nicht sagen.
Weil das war doch der Ryan Coogler zuletzt von Black Panther.
Ja. Und um das kurz einzuwerfen, ich bin, was Rocky angeht und auch bei Greed, bin ich komplett raus. Ich habe keinen, also vor allem bei den Greed-Filmen habe ich keinen gesehen.
Nein, also, ich bin da ja durchaus Fan von der Reihe und muss auch sagen, dass sie das mit dem Creed relativ cool gelöst haben, wie sie da selber zu Potte kommen. Und genau, es ist, wie ich gesagt habe, der Michael B. Jordan führt hier das erste Mal jetzt selber Regie. Von daher wird es spannend zu sehen, in welche Richtung er da geht. Aber sah cool aus. So,
Soll ich übernehmen?
Muss ich erwähnen eigentlich, dass ich vor gar nicht so langer Zeit Vater geworden bin?
Möglich, ja.
Der Trailer von The Sun ist, ich weiß nicht, ob ich den Trailer überhaupt nochmal gucken kann, geschweige denn diesen Film, ohne dass ich irgendwie, weiß ich nicht, mich durch eine Packung Taschentücher fräse oder Therapie brauche danach.
Naja, ich sag mal so, das, was die Streicher im Trailer machen, die sagen dir auf jeden Fall schon mal, dass dieser Film das versuchen wird, dein Herz zu brechen.
Das ist ein bisschen sehr viel, oder?
Ja, das ist ein bisschen over the top. Also das ist so ein bisschen so hier
weil
wieder
Oscar-Bait. Der ganze Rest sieht ja relativ geil aus, ne? Ich meine, Hugh Jackman, Anthony Hopkins so ein bisschen, dann der Zen McGrath als Sohn.
Vor allem erst aber Hugh Jackman, da hat mir die Tafel gefehlt, bevor man so für Lifetime, aber das sah schon sehr stark aus, was er da macht.
Sah stark aus. Es ist vor allem jetzt ein richtig großer Film mit mehr Locations und so als The Father.
Ich habe die ersten, die wirklich ganz ersten Kritiken mal so quer gelesen und nach The Father, der ja bei, oder zumindest bei mir auf Platz 1 der Top 10 der letzten Jahre
war.
Ja, und
in meinen Top 10 war er auch übrigens, nur mal so nebenbei.
Ja, aber nicht Platz 1.
Nee, ist richtig.
Ja, deshalb betone ich das. Ist das jetzt quasi The Sun, also auch vom, von Florian Zeller oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Der nächste Flieger. Film, der erneut Zeller. Wieder sein eigenes Theaterstück adaptiert. Die ersten Kritiken haben gesagt, es gibt keinen, ich sag mal so, inszenatorischen Clou oder Twist wie bei The Father. Also das ist tatsächlich ein konventionell gedrehtes Drama, was dadurch ein bisschen an seiner Magie verliert und vielleicht dadurch nicht ganz so stark ist.
Aber weißt du, ob hier gab es doch dann diesmal auch keine Theatervorlage, sag ich mal, wie bei The Father,
doch,
ne?
Doch.
Auch hier,
doch,
ja.
Auch Adaption,
okay.
Richtig. Genau.
Ah, okay.
Auch wieder seine eigene Adaption.
Nicht.
Genau. Hängt aber nicht zusammen. Also, weil Anthony Hopkins ja hier auch wieder mitspielt, aber es gibt keinen thematischen kausalen
Ja, also genau. Nichtsdestotrotz, glaube ich, nach dem Trailer einigermaßen zu wissen, ich sag mal im weitesten Sinne, worum es geht und wird auf jeden Fall nicht leicht zu gucken, wenn man selber Papa ist.
Genau. Aber bin gespannt, 25. November, also dauert nicht mehr so lange. Dann haben wir noch hier drei Filme dabei, die haben wir mal als neu deklariert.
Eine Serie dabei.
Ach, ist eine Serie dabei. Sagen wir drei Produktionen dabei, wo wir sagen, da gab es jetzt noch keine Vorlage. Und zwar ist das auf Amazon Prime The English mit Emily Blunt, dann der nächste Ant-Man-Film, And the Wars, Quantumania. Und dann noch der nächste Film von Luca Guadagnino, Bones and All, mit Timothy Chalamet. Jetzt habe ich mir aber die Zunge verzwurbelt. Ja. Was ist denn da dein Highlight von den dreien?
Na gut, was soll ich sagen? Ant-Man the Wasp. Was willst du von mir? Ich kann es doch nicht ändern. Also,
aber ich hab den Trailer gesehen zu Ant-Man and the Wasp und meine Freundin und ich haben uns die Frage gestellt, was davon ist an real existierenden Sets entstanden von diesem Film?
Ja, vermutlich nicht allzu viel.
Das sah ja mal echt hui aus. Also spielt das alles im Quantum Realm? Weiß man das? Nee, weiß man sicherlich nicht.
Nein, sicherlich nicht alles, ne? Aber ich muss halt sagen, für mich ist dieser Trailer das Highlight. Zum einen, weil wir sehen Bill Murray und er ist in einem Marvel-Universum. Viel interessanter ist, dass langsam endlich für die ganzen Content, den die jetzt in Phase 4 produziert haben, Marvel, wir endlich an diesen Punkt kommen, dass das vielleicht Sinn ergeben wird, weil wir sehen endlich wieder Jonathan Majors wieder.
Nach Creed 3,
nach Loki, erste Staffel.
Was?
Ach so, nach Creed 3 und was auch sonst immer noch. Also der ist ja auch jetzt Hans Dampf in allen Gassen, aber der spielt halt hier den Kang der Destroyer und wir wissen, das wird die Rolle oder die Figur nach Thanos sein, so ein bisschen.
Ja.
Und von daher scheint hier auch dann dieser Ant-Man 3, ne, um es abzukürzen, Quantumania, so ein relativ zentrales Bindeglied zu sein scheinbar, um das jetzt endlich mal vielleicht ein bisschen zu fokussieren, das Ganze wieder. Von daher spannend. Und ich muss sagen, The English, nichts von erwartet, aber ich habe trotzdem mal reingeguckt, weil Emily Blunt, ne, Bonus, wenn es den Chloe Grace Moretz Bonus gibt.
Dann darf es auch den geben,
Gab es auch den geben und das war überraschend. Ich habe gar nicht damit, ich dachte, das wäre so eine seriöse Western-Serie und dann ist das aber so eine pulpy, Tarantino-eske inszenierte Nummer, cool.
Es gab schon mal einen Teaser, da war ich kurz am Überlegen, ob wir den mit in die Sendung nehmen, schon vor ein paar Wochen oder Monaten. Ja. Ich dachte, das sieht ein bisschen gritty aus, aber weiß ich nicht, sieht auf Seriennivau aus. Und jetzt hat man da aber irgendwie die Sättigung und das, was du gesagt hast, alles so auf 11 gedreht. Und jetzt dachte ich auch, das hat jetzt aber einen anderen Vibe bekommen dadurch. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt, diese neue Ausrichtung.
Ich bin mir nicht sicher. Aber ich finde es halt interessant, dass es eine Serie ist. Mhm. Da bin ich gespannt, wie sich das da über die Zeit rettet.
Ja.
Und ich bin eigentlich nicht so Fan von diesem, ich wollte gerade sagen Räuber und Gendarme, aber es ist Cowboy und Indianer. Aber das könnte mich, sorry. Aber ihr wisst, was ich meine. Es war nur ein Zitat. Da ist nagel mich nicht drauf fest.
Jetzt bist du ja drin. Jetzt zieht sich die Schlinge zu, Alex.
Am 11. November. Ich würde zumindest wahrscheinlich mal, vielleicht nicht direkt am 11. November, aber zumindest mal in die ersten ein, zwei Episoden reingucken und schauen, ob ich da irgendwie was draus ziehe.
Ist ja nicht mehr so lang hin. Dann gib doch mal zwischenzeitlich vielleicht da dein Fazit durch und dann kann ich dir sagen, wie sich die Chloe Grace nebenbei schlägt.
So, und das Bones and All, es war einfach nur weird, von vorne bis hinten.
Er ist schon interessant, ne? Also der Regisseur hier, Luca Guadagnino, der uns hier Call Me By Your Name gebracht hat mit
Luca
Timothy
G.
Chalamet, der macht jetzt so eine Art auch wieder Romanze, aber zwischen zwei Jugendlichen, die gleichzeitig auch noch einen kannibalistischen Fetisch haben.
Wobei das in dem Trailer gar nicht mal so in dem Fokus ist.
Nee.
Das wusste ich nur, weil ich halt es gelesen habe in dem Link. Ja. Zum Trailer.
Richtig.
Aber ja.
Aber beides scheint sich wohl gut zu ergänzen in ihre Beziehung und vielleicht auch, was man dann im Film sieht. Weil sowas, glaube ich, ist jetzt ein Ansatz, also diese zwei Sachen miteinander zu verbinden und auf die Leinwand zu bringen, was man, glaube ich, so wahrscheinlich noch nicht gesehen hat.
Ja, das mag sein. Ich weiß noch nicht, ob es mich abholt, audiovisuell.
Das weiß ich auch nicht. Die ganzen Sterne und Zitate mit den Filmtafeln, die sagen auf jeden Fall, ja, Alex, es wird dich abholen.
Genau. So, und dazwischen. Die andere Hälfte des Trailers war tatsächlich dann auch mal was von dem Film.
Richtig. Mark Rylance dabei. Vielleicht ist das ja noch ein Kicker für dich.
Ist es auch definitiv. Und ich sehe auch den Chalamet gerne. Ich bin der Meinung, dass er sehr, sehr, sehr talentierter Schauspieler ist. Und werden, glaube ich, noch viel von ihm sehen. Schauen wir mal.
Dauert auch nicht mehr lange. 24. November ist das deutsche Kino-Release. Also seid gespannt. Bones and All. So, und jetzt haben wir noch den dritten Block, auch wieder mit drei Filmen, und das ist der X-Mess, der Weihnachtsblock, Alex. Und
ja,
auch da sind noch drei sehr unterschiedliche Sachen drin.
Ist richtig, aber wir müssen tatsächlich auch jetzt schon mit dem Weihnachtsblock anfangen, nicht nur, weil wir uns mit großen Schritten der Vorweihnachtszeit nähern, aber auch, weil die irgendwie alle schon ein Release-Datum fast im November haben, wo ich dachte, ihr fangt immer zeitiger an mit dem Weihnachtsfilm.
Hey, ganz ehrlich, ich habe letztens wieder gelesen, hier ums Eck wird in zwei Wochen der Weihnachtsmarkt eröffnet. Also,
damn. Okay.
Und ich glaube, gerade aktuell heute wird schon dieses ganze Schoko-Weihnachtszeug im Supermarkt um die Ecke schlecht, weil das so lange schon draußen steht.
Um nochmal Full Circle zu kommen zum Beginn der Sendung, ist schon eine Weile her, ich weiß, 24 Grad Sonne.
Richtig, das wollte ich auch gerade nochmal reinschmeißen. Aber lass uns doch noch kurz zu den drei Filmen kommen. Es geht um Spirited von Apple TV Plus, 18. November, unter anderem mit Ryan Reynolds und Will Ferrell. Violent Night, das haben wir schon mal angeteasert, mit dem DK Harbour oder David Harbour.
Yes.
Und wieder Marvel, The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Jetzt der erste Eindruck kommt dann am 25. November.
Yes.
So, Marvel auch wieder dein absolutes Highlight oder wo fängt sie an?
Ist hier schwer zu sagen, weil nichts mich so ganz final mega weggeruckt hat, tatsächlich.
Okay.
Spirited, Will Ferrell und Ryan Reynolds, cool. Scheinen ja irgendwie Buddies zu sein privat, wussten wir schon. Hier jetzt so eine Christmas-Carol-Geschichte, also die wird von irgendwie wahrscheinlich den drei Geistern wieder besucht. Hat man so oder so ähnlich vielleicht schon mal gesehen. Hochwertig produziert, klar, keine Frage. Apple TV Plus Geld, ne? Timing gut, Vorweihnachtszeit für Apple. Ryan Reynolds zieht, ja, auch gut. Mal gucken.
Typischer Ryan Reynolds-Humor wahrscheinlich auch hier.
Ob da mehr geht als
warum,
das.
Warum haben wir das denn hier drin? Weil ich habe den gleichen Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich es mir unbedingt geben muss, aber ja.
Weil es eigentlich zu billig wäre, einfach nur die Christmas Carol-Geschichte nochmal zu erzählen.
Wahrscheinlich.
Da gibt's mittlerweile schon etliche Interpretationen von animiert wie nicht animiert.
Das stimmt. Wir werden sehen. 18. November, Apple TV Plus wäre das auch.
Genau, so Violent Night, Tommy Wirkula.
Der hat bei mir schon ziemlich die Glocken bimmeln lassen.
Ja, hat mich ein bisschen erinnert an Fat Man.
Ja, Fat Man oder Fat Guy? Nee, Fat Man, richtig, ja.
Fat Man.
Aber in auch nochmal auf 11
gedreht. Mit aber vielleicht mit auch mehr Budget auf den ersten Blick?
Ja, wobei es ein relativ kleines Setting ist.
Da stimmt, also es scheint ja wirklich auf, ich klatsche die da an dem Haus weg, hinauszulaufen. Und
es ist ja tatsächlich jetzt wirklich der wirklich richtige, ich sag mal, klassische Weihnachtsmann, rote Robe, ne, mit den ganzen Rendieren. Der kommt in ein Haus, was gerade von irgendwelchen super ausgestatteten paramilitärischen Leuten ausgeraubt und die Bewohner als Geisel genommen wurde und der Weihnachtsmann sich jetzt zur Wehr setzt und auf allerlei kreative Wege sich mit allerlei kreativen Kills, glaube ich, der Killer und Bedroher entledigt im Film.
Ja, also ja, John Wick wäre stolz auf ihn. Da der Wirkula Regie geführt hat, bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, wie der thematisch ausgeht, der Film. Lass mich so formulieren, was für ein Genre er sich dann vielleicht final festlegen möchte.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er hier wieder seine Mitte findet und dass hier halt wirklich so ein bisschen wie bei Deads nur halt ganz klar eine Richtung ist. Also hier wird gemetzelt und geschlagen und tralala.
Das wäre sehr schön.
Das wäre sehr schön, das glaube ich auch. So bei dem gemetzelt und geschlagen, das wäre sehr schön zur Weihnachtszeit ab 1. November im Kino. Mal gucken, ob er, ja, 1. November ist deutsches Release, richtig?
Ja. Gut. Das Dezember, ja.
Also guckt mal, in welchem Arthouse-Kino das bei euch läuft.
Ja, das befürchte ich nämlich auch, ne? So, das Guardian-Special ab 25. November auf Disney Plus. Wussten wir jetzt mittlerweile gefühlt seit Jahren, dass das kommen wird, haben sie zeitig angekündigt, ne? Bei Media Blowout. Wir wussten auch, dass dass James Gunn da seine Finger mit drin hat. Was wir noch nicht wussten ist, dass es darum geht, den Quill glücklich zu machen, indem sie versuchen, ihm Kevin Bacon zu schenken. Und ich muss gestehen, ich war noch so, ich saß in dem Trailer und dachte mir, 50-50 Chance, dass es tatsächlich Kevin Bacon auch zeigen und
voila,
vermutlich ist es sogar Dreh- und Angelpunkt der Handlung, dass Kevin Bacon versucht da irgendwie mit heiler Haut davon zu kommen.
Das war für mich der Kicker vom Trailer, von dem ganzen Projekt, weil ich wusste nicht, wird es was Harmloses, wo ich sage, muss ich nicht sehen, aber weil es die Guardians sind, das ist ein Marvel-Projekt, wo ich sage, das gucke ich mir dann doch gerne mal an, die neuen Filme, aber dass es dann darum geht, hier Kevin Bacon zu entführen, um Quill, also Star-Lord, einen kleinen Gefallen zu tun zur Weihnachtszeit, das
und wir sehen Kevin Bacon als Kevin Bacon.
Was mich
jetzt interessieren würde daran noch, ist das so ein 15-Minuten-Kurzfilm, 30-Minuten-Ding oder so wie, was ich halt vorhin mitgebracht habe, mit dem Werewolf at Night, ist es so ein 50-Minuten-Ding? Weiß ich nicht.
Ich denke, du kannst es bestimmt auf eine Stunde stretchen, aber wenn es eher ein Plattform-Disney-Plus-Special ist, würde ich es, glaube ich, nicht viel länger machen.
Nee, das nicht, aber das würde ich mir schon wünschen, um da so ein bisschen das auch auszustaffieren, ein bisschen größer zu machen und vielleicht
eine
charmante Story zu erzählen. Aber ich freue mich drauf, das wird, glaube ich, kurzweilig und hey, Kevin Bacon.
Kevin Bacon, ja. 25. Kevin November dann.
Kevin Bacon.
Auf Disney Plus dann. Und damit sind wir durch mit dem dritten Triple Trailer.
Meine Güte, das heißt, wir sind jetzt hier gerade durch einen neuen Trailer durchgerauscht. Einmal zu resümieren hier.
Wer sich denkt, weiß ich nicht, was sie da macht, wie komme ich da hin? Einfach mal in die Podcast-Beschreibung gucken, da sind alle neuen Trailer verlinkt, könnt ihr direkt auf YouTube springen und die euch alle
das
reinziehen.
Ist ein Service hier.
Und meine bzw. unsere Empfehlung ist auch, auf alle unseren sozialen Plattformen jetzt drauf zu springen und mit uns in Kontakt zu treten.
Okay.
Instagram, Twitter und oder Facebook, wie immer Alex, und ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Dann benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag.
NSRT Podcast.
Wie immer sage ich, auch nach 4 Wochen Abstinenz, das ist einfach, das kann sich wirklich jeder merken.
Bam.
Noch ein bisschen was rausgeknödelt zum Schluss. Ansonsten würde ich sagen, Alex, zwei abgewichste Profis, ne? Das flutscht doch ganz gut.
Zwei abgewichste Profis, auf jeden Fall, ja. Ich hüte mich jetzt zu sagen, bis nächste Woche, sondern sage einfach bis zum nächsten Mal. Ich lerne ja dazu aus meinen Fehlern.
Wie gesagt, Social Media, wir versuchen dann wenigstens alle Leute abzuholen, wo wir verblieben sind, wenn es mal nicht klappt.
Danke dir aber, dass du den Weg wieder zurückgefunden hast. Und danke an
Ich bin wie immer gerne deiner Stimme gefolgt.
Oh. Das ist lieb, da freue ich mich. Und genau, an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr auch den Weg wieder zurückgefunden habt.
Merci.
Schöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.
Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.